ARD Sounds.
Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das ist die letzte Folge von Wo ist Danellas Schwester? Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, dann fangt am besten bei Folge 1 an.
Today is March 21st, 2020.
Wir bekommen eine Sprachnachricht aus Chicago.
I came out to the address that we have and it looks like he still lives here.
Eine Kollegin aus den USA schaut für uns mal bei einer Adresse vorbei. Dort wohnt der Arzt, der Sanellas Mutter am Morgen nach der Geburt die Todesnachricht ihrer Tochter überbracht haben soll.
It's a working class apartment building area in what is otherwise a pretty nice neighborhood, kind of upper middle class. His name is still on the door, on the buzzer.
Sein Name steht noch an der Klingel. Was die Kollegin beschreibt, klingt nach einer Wohnung in einem eher schlichten Wohnkomplex, in einem an sich aber ganz netten Viertel. Bis Anfang der 90er hat er als Gynäkologe an der Uniklinik in Banja Luka gearbeitet. Damals haben in der Stadt noch mehrere ethnische Gruppen gelebt. Die eine Hälfte waren Serben, die andere Kroaten, Bosniaken, also Muslime, oder sahen sich als Jugoslawen. Bis zum Bosnienkrieg, als die Stadt besetzt und unter serbische Kontrolle genommen wurde. Als Bosniake wurde der Arzt Anfang der 90er erst im Krankenhaus entlassen und dann auch aus der Stadt vertrieben. Eine Geschichte, wie sie tausende Menschen erlebt haben. Moscheen wurden gesprengt. Muslime mussten fliehen. Heute leben in Banja Luka überwiegend Serben. In den USA fängt der Arzt zusammen mit seiner Frau nochmal von vorne an. Kirsten und ich haben wirklich einiges unternommen, um an ihn ranzukommen. Am meisten interessiert uns natürlich, was er zu den Schilderungen von Sanellas Mutter sagt. Wie ist das damals abgelaufen, wenn ein Baby nach der Geburt gestorben ist? Was wurde den Eltern in solchen Momenten gesagt? Wir werden auf all diese Fragen gleich Antworten von ihm bekommen. Ich bin Judith Brosel. Und das ist Wo ist Sanellas Schwester? Ein ARD-Podcast produziert vom SWR. Und das ist Folge 6. Der Arzt. Auf meine unzähligen Nachrichten, Mails und Anrufversuche hat der Arzt leider nicht reagiert. Mittlerweile wissen Kirsten und ich aber, dass sie ihn erreicht haben. Denn auch wenn er offenbar nicht mit uns sprechen möchte. Auf die Facebook-Nachricht eines Journalistenkollegen aus Sarajevo, der uns bei der Recherche unterstützt, hat er sofort reagiert. Vielleicht, weil die beiden gemeinsame Freunde auf Facebook haben. Der Arzt ruft unseren Kollegen Asim sogar zurück. Direkt danach erzählt uns Asim, was die beiden gerade gesprochen haben.
So he went into details on what.
Er hat mir genau erklärt, wie das damals ablief, wenn ein Kind nach der Geburt gestorben ist. Hat mir das Verfahren erklärt, die einzelnen Schritte. Unter anderem, wie die Mutter darüber informiert wurde, was passiert ist.
Die beiden telefonieren etwa eine halbe Stunde. Asim spricht erstmal allgemein mit dem Arzt über die Abläufe im Krankenhaus damals.
Sie haben die Mütter wohl gefragt, ob sie ihr totes Kind noch mal sehen wollen und wohl auch, ob sie den Leichnam des Kindes übernehmen wollen oder ob sich das Krankenhaus darum kümmern soll.
Das klingt irgendwie ganz anders als die Schilderungen von Sanellas Mutter.
Was er mir noch erzählt hat, die Gynäkologie im Krankenhaus soll damals sehr gut gewesen sein. Das Krankenhaus war nach einem Erdbeben wieder aufgebaut worden und daher auf dem neuesten Stand der Technik.
Nach diesem ersten Vorgespräch wollen Kirsten und ich den Arzt natürlich selbst befragen. Doch er lehnt ein gemeinsames Gespräch ab. Er lässt sich aber immerhin darauf ein, nochmal mit Asim in einer Videoschalte zu sprechen und ihm unsere Nachfragen zu beantworten. Asim darf das Gespräch aufzeichnen. Der Arzt hat der Veröffentlichung seiner Aussagen zugestimmt. Das ist nicht ganz so, wie wir uns das erhofft hätten. Aber trotzdem ein mega wichtiger Schritt bei unserer Suche nach Sanellas Schwester.
Was sollen wir zuerst angehen?
Der Mann in dem Video sieht deutlich älter aus als auf den Bildern, die Kirsten und ich auf Facebook von ihm gesehen haben. Er ist mittlerweile 76, hat etwas längere graue Haare, ein Schnauzbart und wirkt relativ kräftig. Asim erzählt ihm erstmal, wie Sanellas Mutter uns ihre Erfahrungen von damals geschildert hat. Dass er am Morgen nach der Geburt zu ihr ins Zimmer gekommen sei und ihr gesagt haben soll, ihr Kind sei gestorben. Wegen eines Herzfehlers. Dass sie aber noch jung sei und ihr weitere Kinder bekommen könne.
Denken Sie, das waren die Worte, die sie in solchen Situationen verwendet haben?
Ich glaube nicht, dass diese Information so stimmt, weil ich nie dafür zuständig war, solche Nachrichten zu überbringen. Ich weiß es nicht.
Wir würden hier und an mehreren anderen Stellen gerne nachhaken, ob es nicht doch sein könne, dass er auch mal eine Todesnachricht überbracht hat. Das geht bei einer Videoaufnahme natürlich nicht. Uns fällt es deshalb schwer, ihn einzuschätzen, weil wir nicht direkt mit ihm sprechen können.
Die Mutter hat auch gesagt, dass sie nie irgendwelche Unterlagen zu ihrem Kind bekommen habe und die Leiche auch nie gesehen habe. Sie sagt, sie habe danach gefragt, was mit dem Leichnam ihres Kindes passiert sei. Und ihr sei gesagt worden, dass er vom Krankenhaus schon auf dem Friedhof beerdigt worden sei. Ihr habe aber nie jemand sagen können, wo genau. Das weiß sie bis heute nicht. Klingt ihre Schilderung für sie glaubwürdig? Was denken Sie?
Ich glaube, dass in solchen Fällen wie folgt vorgegangen wurde. Es gab ein Protokoll. Es bestand für die Familie immer die Möglichkeit, eine Obduktion abzulehnen, die in der Regel sonst durchgeführt wurde. Aber ich weiß es nicht genau, weil der Papierkram und diese ganzen technischen Dinge wurden von anderen Leuten geregelt, die dafür zuständig waren.
Der Arzt sagt also, die Schritte, die nach dem Tod eines Babys im Krankenhaus vorgesehen waren, seien detailliert vorgegeben gewesen. Den Müttern sei angeboten worden, ihr Kind nochmal zu sehen und den Leichnam auf Kosten des Krankenhauses beerdigen zu lassen. Er selbst sei dafür zwar nicht zuständig gewesen, sagt er. Mitarbeitende hätten in solchen Fällen aber ein Protokoll, also eine Liste zur Hand gehabt, die sie abgearbeitet hätten. Außerdem sei vorgesehen gewesen, dass Angehörige sämtliche Informationen und Unterlagen zum Tod ihres Kindes ausgehändigt bekommen, sagt er.
Also müsste sie alles bekommen haben?
Sollte sie, ja.
Okay.
Asim erzählt ihm von ihrem Verdacht.
Weil die Mutter nie Informationen über den Tod ihres Kindes erhalten hat, fragt sie sich heute, ob ihr Kind vielleicht noch am Leben sein könnte und in eine andere Familie gegeben wurde. Wenn sie sie das fragen würde, was würden sie ihr sagen?
Verschwörungstheorie. Yes.
Okay.
Dann fügt der Arzt hinzu.
Ich habe vollstes Mitgefühl mit Menschen, denen so etwas Schreckliches passiert ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung aber, glücklicherweise war ich während meiner Arbeit nie mit solchen Fällen direkt konfrontiert, weiß ich jedoch, dass in der Klinik sehr gewissenhaft gearbeitet wurde. Ich wüsste nicht, dass dort jemals schwerwiegende Fehler passiert sind.
An den Fall von Sanellas Mutter kann er sich nicht erinnern. Er glaube nicht, dass er derjenige gewesen sei, der Sanellas Mutter die Nachricht vom Tod ihrer Tochter überbracht habe, weil es nicht seine Aufgabe war. Er sagt aber auch, dass es lange her ist und es sein kann, dass er sich nicht mehr genau daran erinnert. Wir haken also nochmal beim Krankenhaus nach. Kann uns dort jemand eine Antwort auf all unsere Fragen geben? Kirsten und ich fühlen uns auf unsere Bitten um ein Interview dort über Wochen einfach nur hingehalten. Wir beschließen deshalb, es an unserem vorerst letzten Tag in Banja Luka einfach ohne Termin im Krankenhaus zu versuchen. Wir fahren in die Uniklinik und gehen mit unserem blauen ARD-Mikro direkt in den Verwaltungstrakt, in dem sich das Büro des Klinikchefs befindet. Von der großen Eingangshalle aus sehen wir den Krankenhausdirektor mit mehreren anderen Ärzten im Gespräch. Dann macht ihn seine Pressesprecherin auf uns aufmerksam. Und er kommt auf uns zu.
Guten Tag, Drosel, ich bin vom Radio, vom SWR in Deutschland. Hallo.
Hallo, wie geht's?
Sehr gut, und Ihnen?
Sehr gut.
Der Generaldirektor des Uniklinikums, Vlado Djajic, ist ein kleiner Mann, um die 60 Jahre alt, und macht auf uns einen ziemlich aufgekratzten Eindruck. Bei aller Freundlichkeit bittet er uns nicht in sein Büro, sondern wir bleiben im Eingangsbereich stehen.
Wir wollen Sie fragen. Wir haben Unterlagen oder wir suchen nach Unterlagen zu einem Baby, das hier vor 40 Jahren gestorben ist in der Klinik. Und die Mutter hat nie Unterlagen bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie uns dabei helfen können?
Wie hat sie das Baby geboren? Also lebendig oder ist es?
Ja, das kam lebendig zur Welt und ist nach 20 Minuten verstorben.
Es gibt also ein Protokoll des Verfahrens, dass die Kinder für im Falle wahrscheinlich eines Todes begraben werden zum Friedhof.
Genau, so ein Übergabeprotokoll, das bräuchten wir.
Vlado Zajc nickt, fragt beim Leiter der Rechtsabteilung nach. Die Rechtsabteilung wiederum will, dass wir Anträge ausfüllen. Das hat Zanella aber ja schon vor Wochen erledigt. Wir zeigen ihm alle Unterlagen und Anträge, die wir zu Zanellas Schwester bisher haben. Er blättert durch und lächelt uns an.
Wir machen jetzt eine Kopie sämtlicher Unterlagen, dann werden wir die Telefonnummer nehmen und dann kann ich sehen, ob wir irgendetwas zum Kind finden können. Können wir das Ihnen mitteilen?
Super.
Den Verdacht vieler suchender Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien, dass ihre Kinder gestohlen wurden, hält er für unbegründet.
Das waren eigentlich sehr strenge Gesetze und Protokolle damals in Jugoslawien. Das war ein Polizeiregime.
Also gibt es nichts, was Sie sagen, dass das Krankenhaus vielleicht aufarbeiten müsste?
Nein. Ich persönlich glaube nicht. Ich habe damals daran nicht teilgenommen.
Nein, ich war ein Ausschnitt, fantastisch.
Das ist also etwas, was man also Science Fiction nennen könnte.
Okay.
Als wir uns nach 20 Minuten verabschieden, kippt das Gespräch ins Skurrile.
Dankeschön. Ich
möchte etwas zu einem Kind erzählen. Für diesen Austausch von Babys.
Der Krankenhauschef erzählt uns daraufhin aber nichts zum Austausch von Babys, sondern stattdessen ein paar ziemlich sexistische Witze. Wir fühlen uns nicht so richtig ernst genommen. Er macht sich über unser Anliegen lustig.
Gut, dann enden wir mit Witzen auf die Babyfrage, oder?
Es ist, tut mir leid, dass ich nicht in einer Möglichkeit habe, dazu zu helfen.
Aber Sie melden sich, wenn Sie noch was finden, und Sie gucken noch mal nach.
Ali vidíte, že se javíte, jako nešto nájdete, vidíte, že problém dáte natürlich.
Obečal.
Gut.
Ja, ich verspreche.
Wir hören nie wieder von ihm. Zwei Wochen später wird er als Klinikchef entlassen. Im Zusammenhang mit einem möglichen Kokainskandal. Er bestreitet die Vorwürfe. Sein Nachfolger haben wir auch angefragt. Aber außer dem Vorschlag, Zanellas Mutter müsse noch mal einen Antrag stellen, haben wir auch von ihm keine weiteren Unterlagen oder Antworten erhalten. Wir bekommen dafür eine andere Antwort, mit der wir gar nicht mehr gerechnet haben.
Hi Mädels, ich habe jetzt bekommen, oder ich habe jetzt gesehen, dass ich bekommen habe von Friedhof Bestätigung, dass meine Schwester dort begraben ist, am 4.6.
Also 5 Tage nach ihrer Geburt. In dem Brief vom Friedhof steht, dass damals ein totgeborenes Mädchen mit dem Nachnamen von Zanellas Familie aus der Pathologieabteilung des Krankenhauses zum Friedhof gebracht wurde. Und zwar noch direkt am Tag der Geburt von Zanellas Schwester. Die Pathologieabteilung war damals noch in einem ganz anderen Stadtteil untergebracht als das Krankenhaus, nämlich fast 3 Kilometer entfernt. Wenn der Leichnam tatsächlich extra dorthin gefahren wurde, bevor er zum Friedhof kam, spricht das dafür, dass es eine Obduktion gegeben hat. Belegen könnte das nur ein Obduktionsbericht. Und den haben wir nach so vielen Jahren nicht mehr bekommen. Das Schreiben vom Friedhof geht so weiter. Aufgrund des mangelnden Interesses der Familie sei der Leichnam am 4. Juni 1985 in dem für die Bestattung totgeborener Kinder vorgesehenen Teil des Friedhofs beerdigt worden. Laut Zanella wurden ihre Eltern aber nie gefragt, ob sie ihre Tochter selbst beerdigen wollen.
Da steht da, da ich kann's nicht glauben, dass die da schreiben, dass da keine Kind haben wollte oder begraben wollte oder dass die das deswegen so gemacht haben. Ich konnte mich gerade übergeben.
Ich frage mich, wie kommt der Friedhof auf mangelndes Interesse der Familie? Wenn der Leichnam am 4. Juni tatsächlich begraben wurde, lag Sanellas Mutter zu diesem Zeitpunkt noch im Krankenhaus. Sie wurde erst am 10. Juni entlassen. Der Friedhof schreibt Sanella weiter: Das Kreuz ist verrottet, sodass die genaue Lage des Grabes nicht mehr bestimmt werden kann.
Ah, ich reg mich wieder auf, aber es bringt nichts. Also jetzt ist Aussage gegen Aussage. Ich würde diese Papiere nicht meiner Mama zeigen, weil ich weiß, dann gibt es richtig Stress. Und sie wird sich richtig, richtig wieder mal aufregen und das bringt nichts. Oh, bin ich sauer.
Wir stellen dem Friedhof mehrfach Fragen zu diesem Schreiben. Auch unser Kollege aus Sarajevo versucht es. Doch auch hier werden alle unsere Anfragen ignoriert. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, was der Friedhof schreibt. Dann würde das bedeuten, dass Sanellas Schwester tatsächlich dort begraben wurde. Sich das aber offenbar nicht mehr überprüfen lässt. Kirsten und ich haben in den vergangenen Wochen und Monaten mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen, die sich mit Adoptionen auskennen, mit dem damaligen Jugoslawien, Archiven, mit Richterinnen und Richtern, weiteren suchenden Familien, auch in anderen Ländern. Wir haben auch mit einem Rechtsmediziner der Uniklinik in Hamburg gesprochen. Er hat sich intensiv mit mehreren Familien beschäftigt, die nach ihren Kindern suchen. Allerdings in der DDR. Familien, deren Kinder kurz nach der Geburt gestorben sein sollen und die einen ähnlichen Verdacht haben wie Sanellas Familie. Der Rechtsmediziner hat uns erzählt, dass sein Team und er viele dieser Fälle am Ende doch lückenlos aufklären konnten. Und dass die Babys in diesen Fällen tatsächlich nach der Geburt gestorben sind. Der Verdacht der Familien also falsch war. Diese Aufklärung sei nur möglich gewesen, weil in der DDR sehr vieles sehr gut dokumentiert war. Und das Team deshalb einige der Gräber finden und darin DNA der suchenden Familie nachweisen konnte. Es kommt allerdings auf die Bodenverhältnisse an, ob nach so vielen Jahren überhaupt noch DNA im Grab vorhanden ist. Diese Möglichkeiten gibt es für die suchenden Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nicht, weil viele Unterlagen von damals nicht mehr archiviert sind. Dabei haben suchende Eltern ein Recht auf Antworten zum Verbleib ihres Kindes. Das hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon zweimal bestätigt. Für Serbien und erst vor kurzem auch für Kroatien. Wir wollen uns beide Länder nochmal genauer anschauen. Vielleicht können wir daraus etwas lernen, für unseren Fall und auch für Bosnien-Herzegowina. Auf der Konferenz der suchenden Eltern in Zagreb haben Kirsten und ich die kroatische Anwältin Antonija Galić-Konta kennengelernt. Sie vertritt drei Familien, die Ähnliches berichten wie Sanellas Familie. Auch sie haben keine Aufklärung oder nur unzureichende Unterlagen von den Behörden bekommen. Auch diese Eltern glauben, dass ihre damals in den 80ern und 90ern für tot erklärten Kinder noch leben könnten. Die Behörden und Gerichte in Kroatien erklärten, ihre Fälle seien verjährt. Also zogen sie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Anwältin Antonija Galić-Konta erinnert sich noch, dass sie von einer Freundin gebeten wurde, den Fall anzunehmen. Sie war erst skeptisch.
Ich habe den Fall angenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass das der Gesellschaft im Allgemeinen etwas Gutes tun würde.
Bis 1991 gehörte Kroatien wie Bosnien-Herzegowina zu Jugoslawien.
Und dann haben wir unsere eigene Suche gestartet. Wir haben einige interessante Zahlen in unserer Behördenstatistik gefunden. Zum Beispiel starben Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre in den Gemeinden Kroatiens bis zu 10 Kinder im ersten Lebensjahr. In der Region um Vukovar, Slavonski, Brod waren es hingegen rund 200. Für uns war dies der erste Hinweis darauf, hier stimmt etwas nicht. Denn Zahlen lügen nicht.
Zwei ihrer Mandantinnen haben ihre Kinder im Krankenhaus in Vukovar auf die Welt gebracht. Die Anwältin und ihre drei Mandantinnen waren erfolgreich vor dem Gerichtshof. Sie haben das Recht auf eine Untersuchung ihrer Fälle. Und dann wechselt sie ins Kroatische, weil ihr das jetzt besonders wichtig ist.
Es ist daher äußerst wichtig zu verstehen und zu unterscheiden, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht besagt bzw. bestätigt, dass Entführungen von Neugeborenen stattgefunden haben. Es stellt lediglich fest, dass die Republik Kroatien durch die Weigerung, Ermittlungen durchzuführen, das Recht der Antragstellerinnen auf Leben und Familienleben verletzt hat. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat tatsächlich angeordnet, dass ein Gesetz erlassen werden muss, auf dessen Grundlage Ermittlungen durchgeführt werden. Und es muss erst noch festgestellt werden, ob es Entführungen gegeben hat.
Die kroatische Regierung muss nun aktiv werden. Noch gibt es ein solches Gesetz nämlich nicht. Bis dahin heißt es warten für die Anwältin und ihre drei Mandantinnen. Sie gibt der kroatischen Regierung noch einen weiteren Wunsch mit auf den Weg. Ein staatliches DNA-Register. Leute, die ihre Angehörigen suchen, könnten hier freiwillig ihre DNA abgeben. Bislang nutzen Familien, die nach vermissten Neugeborenen suchen, vor allem private Anbieter, die mit den hochsensiblen Daten natürlich Geld verdienen. Gleichzeitig hätte ein staatliches DNA-Register aus Sicht der Anwältin den Vorteil, dass in Ländern, in denen Eltern ihre vermissten Kinder vermuten, gezielt Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen werden könnte. Auch Sanella hat den Weg schon versucht und sich bei den beiden größten kommerziellen DNA-Datenbankanbietern registriert. Bislang ohne das ersehnte Match. Ihre Schwester ist dort also nicht registriert. Das Problem? Wer sucht, registriert sich hier natürlich. Aber wenn die Gesuchte gar nicht weiß, dass sie gesucht wird, warum sollte sie sich hier registrieren? Im Gegensatz zu Kroatien ist Serbien ein Stück weiter. Seit ein paar Jahren arbeitet das Land an einer speziellen DNA-Datenbank zur Aufklärung von Fällen vermisster Babys. Denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Serbien schon vor mehr als 10 Jahren mit einem Urteil dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die den Eltern glaubwürdige Informationen über den Verbleib ihrer Kinder ermöglichen. Und das ist auch Saša Janković zu verdanken. Ein bedeutender Oppositionspolitiker, der in Serbien sogar schon zur Präsidentschaftswahl angetreten ist. Zuvor war er in Serbien viele Jahre lang Ombudsmann, also eine Art Bürgerbeauftragter, der gegen Institutionen und Behörden unabhängig ermitteln kann. Die Fälle, die er untersucht hat, konnte er frei auswählen. Zur damaligen Zeit gibt es hunderte Eltern, die den Tod ihrer Kinder anzweifeln. Saša Janković nimmt sich einiger dieser Fälle an. Mit seinem Team verbringt er Wochen in Kellerarchiven, wühlt sich durch Aktenordner, installiert alte Software, um Daten wiederherzustellen. Nach unseren Recherchen haben sich Saša Janković und sein Team bisher am intensivsten von Seiten der offiziellen Behörden mit dem Thema befasst.
Indem ich das Mandat so weit wie möglich ausgedehnt habe, habe ich zahlreiches, wie es im Gesetz heißt, Fehlverhalten oder Versäumnisse verschiedener Behörden auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Bereichen aufgedeckt. Und aufgrund all dieser Fehler oder der fehlenden Informationen oder unerklärlichen Situationen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich keine eindeutige oder verbindliche Schlussfolgerung ziehen lässt. Hat jemand in einem oder mehreren Fällen diese Mängel in der Arbeit der Behörden ausgenutzt? Hat jemand diese Schlupflöcher missbraucht?
Abused these shortcomings in the work of the authorities. Even though, as I said, in my mind, I began from.
Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht behaupten kann, dass einige Babys nicht illegal von ihren Familien getrennt wurden und dass die Familien das Schicksal ihrer Kinder nicht wirklich kennen.
Illegally and that the families do not really know.
Er betont uns gegenüber immer wieder, dass er bis an die Grenzen seiner Befugnisse gegangen sei.
Der Ombudsmann kann eigentlich nur gegen Behörden ermitteln, nicht aber gegen Privatpersonen. Einige dieser Ärzte sind zum Beispiel jetzt einfach im Ruhestand.
Deshalb wünscht er sich schon seit Jahren,
jemand muss befugt sein, mit Privatpersonen zu sprechen und sie zur Zusammenarbeit zu zwingen.
But in order to find the truth,
ein Gesetz könnte jetzt alle zur Zusammenarbeit bei der Wahrheitsfindung verpflichten.
To cooperate with authorities.
Ein von ihm gefordertes Sondergesetz gibt es bis heute nicht. Allerdings wurden weitere Untersuchungskommissionen beauftragt und Richter und Staatsanwälte beschäftigen sich bis heute mit Fällen in Serbien. Die Prozesse endeten bisher mit dem Ergebnis, dass die Behörden den Eltern keine ausreichende Erklärung über den Verbleib ihrer Kinder geben konnten. Deshalb erhielten sie in den meisten Fällen, wie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgesehen, eine Entschädigung von 10.000 Euro. Auch Saša Janković kann uns keinen Fall nennen, in dem Eltern ihr für tot erklärtes Kind in Serbien lebend gefunden haben. Es gibt für uns eine wichtige Sache, die jetzt noch offen ist.
Hallo Sanella, wie geht's dir denn? Wir hatten überlegt, es wäre ganz schön, wenn wir uns nochmal treffen könnten, einmal zu so einer Art Abschlussgespräch, sage ich mal. Einfach, dass wir uns nochmal zu dritt treffen und uns vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen Kirsten und ich dir auch nochmal erzählen können, genauer, was jetzt so in der Zwischenzeit wir noch erlebt haben.
Es ist an der Zeit, dass wir mit Sanella darüber sprechen, was wir herausgefunden haben.
Super, dann hast du mich überrascht.
Und was eben auch nicht. Wir verabreden uns und machen es uns bei Keksen, Brezeln und Apfelsaftschorle gemütlich. Sanella hält es keine Sekunde länger aus.
Darf ich was im Voraus schon fragen? Ich kann nicht mehr erwarten. Denkt ihr, lebt sie?
Wir haben Sanella in den vergangenen Monaten zwar immer wieder mal kleine Updates geschickt, aber wir haben uns schon länger nicht mehr mit ihr getroffen und ausführlich geredet.
Oh Gott, weil ich sage, was ich fühle. Ich will nur, jetzt mich interessiert nur, ob sie lebt oder nicht. Ich habe gesagt, vielleicht die führen mich gleich raus und sagt, da steht sie, wartet sie auf dich und ich falle um.
Wir haben sie nicht gefunden.
Aber es besteht Möglichkeit, dass sie lebt. Ist nicht ausgeschlossen.
Kirsten und ich werden auf Ihre Frage später nochmal zurückkommen. Wollen Sanella aber zuerst Ausschnitte aus dem Gespräch unseres Kollegen aus Sarajevo mit dem Arzt zeigen. Davon weiß sie nämlich noch gar nichts.
Echt jetzt? Haben Sie schon unterhalten? Echt jetzt? In Amerika oder was? Erzähl mal.
Wir zeigen es gleich.
Ach du Scheiße. Wart ihr in Amerika oder jemand anderes? Oder wollt ihr mir erst mal ein bisschen was erzählen?
Ja, wir erzählen mal.
Bitte, weil ich bin so eingespannt, ich krieg die Krise. Ich will erst mal alles wissen, dass ich das anderes ordnen kann. Erzähl mal.
Wir starten das Video. Sanella saugt jedes Wort des Arztes in sich auf.
Er sagt in jedem Wort, ich nicht.
Sie krabbelt von ihrem Sessel aus fast in den Bildschirm.
Verschwörungstheoretiker ist meine Mama.
Ihr Fazit nach fast 45 Minuten?
Ist das alles?
Ja.
Also wir sind wie bei allen anderen. Nicht am Ende, nicht nach vorne. Also wir hängen in Luft.
Nach seinen Aussagen geht es uns allen dreien so, wie es uns im Laufe der Recherche immer wieder mal ging. Nach dem Gespräch mit der Hebamme Nada, die Sanellas Mutter damals ein Jahr nach der Geburt gesagt haben soll, dass sie sich noch gut an die Kleine erinnert. Dass in ihrer Schicht mit dem Baby alles gut gewesen sei. Also auch noch dann, als das Baby offiziell schon gestorben war. Die Sanella aber gesagt hat, dass sie sich heute nicht mehr daran erinnert. Nach dem Gespräch mit dem Gerichtsmediziner, der die Unterlagen, die wir ihm gezeigt haben, zwar deutlich kritisiert, aber auch eindringlich davor warnt, auf dieser Grundlage zu spekulieren. Nach dem Gespräch mit dem aufgedrehten Krankenhauschef. Nach jeder einzelnen, wenig hilfreichen Mail, die Kirsten und ich auf unsere Anfragen aus Bosnien-Herzegowina zurückbekommen haben. Alles, was uns bleibt, sind die Unterlagen, die wir zu Sanellas Schwester zusammengetragen haben.
So. Also wir haben die Erdsterbeurkunde, den Entlassungsbrief, in dem offenbar schon stand, dass es wohl Komplikationen bei der Geburt gegeben haben muss.
Ja, ist auch.
Und den Kaiserschnitt, aber also es gab auch einen Kaiserschnitt, das ist Fakt.
Wir haben auch eine Kopie der damals im Krankenhaus ausgestellten Geburts- und Todesbescheinigung von Sanellas Schwester. Demnach kam sie um 1.10 Uhr auf die Welt und ist um 1.30 Uhr gestorben. Als Todesursache steht dort Ersticken durch unzureichende Sauerstoffsättigung und Verdacht auf Herzfehler. Allerdings nicht, ob die Todesursache durch eine Obduktion überprüft wurde. Der Gerichtsmediziner aus Banja Luka empfand diese Papiere als unzureichend. Schlampig, könnte man auch sagen.
Dann haben wir das Schreiben noch vom Friedhof. Was denkst du, wenn du das alles nochmal durchgehst? So vom
ich denke, wir haben alles gemacht, was man machen könnte. Ich will nur Wahrheit. Wenn sie auch tot ist, dann ist sie halt tot. Es gibt nirgendwo, dass einer gesagt hat, nein, das ist 100%, sie ist tot begraben. Aber gab es auch nicht, naja, die ist am Leben. Also wir sind wieder da, wo wir angefangen haben.
Wir können nichts beweisen.
Ja, ja.
Nur mal so vom Gefühl her. Wie wäre so die Wahrscheinlichkeit oder könntest du dir auch jetzt vielleicht mehr vorstellen, dass sie tot ist?
Ich arbeite immer mit Kopf und Magen. Und wirklich, bis jetzt hatte ich immer recht, wie auch in anderen Fällen. Aber mein Kopf sagt, ich will Realität, ich weiß es nicht, aber mein Magen brennt und sagt, such, 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 such. Du findest sie, such, ich weiß nicht. Kennt ihr das, wenn jemand verliebt ist und da Schmetterlinge sind, diese komische, starke Gefühl? Das habe ich, wenn ich mich über sie unterhalte.
Sanella sehnt sich so sehr nach Antworten. Mit der Suche danach kann sie Stunden im Netz verbringen. Dort werden ihre Zweifel am Tod ihrer Schwester immer weiter verstärkt. Um sich nicht komplett darin zu verlieren, versucht Sanella sich mehr und mehr selbst zu schützen. Abstand zu gewinnen. Sie will weniger Dokus schauen, in denen Menschen ihre Familienmitglieder suchen. Auch Social Media meidet sie mittlerweile weitestgehend.
Weil ich mich so viel damit beschäftige, dass es mir privat schlecht geht dadurch. Ich verliere gute Laune, mir geht es gar nicht gut. Und dann finde ich verschiedene andere tausend Fälle und denke, nee, jetzt muss ich aufhören. Und dann mache ich Cut, weil das belastet eine sehr.
Ja, könntest du denn den Cut machen oder finden?
Aus diesem jetzt heute Sessel nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht irgendwann, also im Moment nicht. Oder was denkt ihr? Denken wir alle gleich hier?
Sanella hat Kirsten und mich immer wieder gefragt, ob wir glauben, dass ihre Schwester noch am Leben ist. Wir sind dieser Antwort immer ausgewichen. Weil es uns darum ging, herauszufinden, was mit Sanellas Schwester passiert ist. Ganz egal, was wir persönlich denken. Als ich in die Recherche eingestiegen bin, konnte ich mir zwar nur schwer vorstellen, dass wir Sanellas Schwester wirklich finden. Aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht wirklich noch am Leben ist. Im Laufe der Recherche hat sich dieses Gefühl bei mir verändert. Sanella hat das heute, glaube ich, irgendwie schon gemerkt.
Denkst du, dass sie da alle Verschwörungstheoretiker sind? Oder doch nicht?
Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob an all dem was dran sein kann. Also der Begriff Verschwörungstheoretiker ist ein Scheißbegriff.
Ja.
Und ich finde nicht, dass das irgendjemand spinnt, sondern erstmal die Grundlage ist, dass nicht das da ist, was ich brauche, um abzuschließen. Auch wenn das Kind gestorben ist. Viele Mütter hatten nicht die Möglichkeit, das zu sehen, zu akzeptieren, einfach alles, was zur Trauerbewältigung dazugehört, zu verarbeiten, weil ihnen diese Möglichkeit offenbar, und das sind die Geschichten ja sehr ähnlich alle, nicht gegeben wurde. Aber ich habe so ein Problem damit, dass ab dem Punkt, warum war das so? Ob die Erklärung wirklich automatisch sein kann, die Kinder leben noch und wurden weggegeben, oder ob die Erklärung nicht auch einfach sein kann, wir sind damit damals anders umgegangen. Uns war das nicht so viel wert. Wir haben einfach gedacht, ach, es ist tot. Schnell weg, hier Papierkram, Unterschrift.
Als Kirsten und ich das erste Mal nach Bosnien-Herzegowina geflogen sind, bin ich mit der Erwartungshaltung dorthin, dass wir auf eine Mauer des Schweigens stoßen werden. So wie es Sanellas Mutter auch immer erzählt hat. Wir wurden zwar viel im Kreis geschickt, selten richtig ernst genommen und gerade als Journalistinnen sehr oft auch einfach ignoriert. Aber
ich habe so das Gefühl, wir haben schon auch die allerwichtigsten Unterlagen bekommen. Also sowas, was es wirklich definitiv geben muss, was das Krankenhaus ausfüllen muss, das hast du aus der Stadtverwaltung bekommen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was ist, wenn die nicht lügen? Wenn das wirklich alles so, wie es da draufsteht, es fehlen Angaben. Es ist auch komisch, dass sie manche Sachen aus dem Krankenhaus liefern können, wie den Entlassungsbrief an deine Mutter, ja, aber vom Baby nein. Obduktionsbericht ist nicht da, andere Sachen sind, also finde ich auch vieles komisch, aber dann habe ich so dieses große Problem, dass ich keinen einzigen Fall habe, von dem ich mich überzeugen konnte, dass es wirklich so war. Nicht mal Anna Page,
die wir auf der Konferenz in Zagreb kennengelernt haben. Dass nicht mal sie uns einen belegten Fall zeigen konnte, hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Auch die Frage, ob sich ein Verbrechen solchen Ausmaßes wirklich dauerhaft geheim halten lässt.
Wenn man jetzt davon ausgeht, hat ein großes System irgendwie stattgefunden. Und irgendwie ist so ein bisschen das Problem, mit dem wir uns schon auch auseinandersetzen müssen, es gibt niemanden, der geplaudert hat, bis heute. Niemand, der ausgepackt hat, niemand, der irgendwie, es gibt kein Papierbeleg.
Und auch in dem relativ aktuellen Fall aus Banja Luka, die Doku mit der Colaflasche im Grab, von der ich erzählt hatte, hat die Staatsanwaltschaft einem Bericht der Autoren zufolge mittlerweile herausgefunden, dass das Baby 2018 tatsächlich kurz nach der Geburt gestorben ist. Die Doku, die so viele Menschen aufgewühlt hat. Mich eingeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Film Ermittlungen aufgenommen und nachgewiesen, dass es eine Obduktion des Leichnams gegeben hat. Also das Baby gestorben sein muss. Sie hat die DNA der bei der Obduktion hergestellten Gewebeproben untersucht. Mit dem Ergebnis, dass es sich definitiv um Proben der von den Eltern gesuchten Tochter handelt. Auch wenn nach wie vor unklar ist, was mit dem Leichnam nach der Obduktion passiert ist.
Mein Gefühl, aber es ist einfach nur ein Gefühl und ich kann es in keiner Weise beweisen und man kann auch ein anderes Gefühl haben, da kannst du auch gleich Kirsten fragen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich gestorben ist damals.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich würde gerne dieses Gefühl auch haben. Aber ja. Ich habe andere Gefühle.
Auch Kirsten hat ein anderes Gefühl. Wir haben deswegen auch öfter ziemlich diskutiert.
Was denkst du gestern? Was ist los?
Wie gesagt, wir haben sie ja nicht gefunden.
Aber kann sein, dass wir sie finden, doch?
Keine Ahnung. Nein, aber ich habe mich ja mehr mit den Adoptionen beschäftigt und Adoptionsskandalen auch in den 70er und 80er Jahren. Und in dieser Zeit, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert in anderen Ländern. Wie in der Ukraine gab es so einen Fall. Und da ist es reiner Zufall gewesen, dass das überhaupt aufgedeckt wurde. Und in dem Fall, was in Jugoslawien passiert, ich kann nicht nachweisen, ob da irgendwas war. Es fehlt ein Beweis, aber ich weiß, dass es in anderen Ländern auch sehr, sehr lange gebraucht hat, bis Sachen aufgedeckt wurden. Deshalb finde ich das schwer, sich jetzt da festzulegen und zu sagen, das kann nicht gewesen sein. Es könnte sein, dass demnächst mal wirklich sich jemand hinsetzt, die Archive nochmal anguckt, vielleicht an Unterlagen geht, die wir jetzt gar nicht so einen Zugang zu haben, vielleicht auch eben in den Kliniken, Stadtverwaltung, sonst irgendwas, und dann vielleicht doch was herausfindet.
Wenn ich euch jetzt so beide gehört habe, ich denke mal, wenn ich jetzt eine wäre, die ich adoptieren bin, würde ich gehen und meine DNA abgeben, um zu gucken, ob diesejenige Blöde meine Schwester ist, die mich so sucht.
Sanellas allerletzte Hoffnung? Die DNA-Datenbanken, bei denen sie sich registriert hat. Sie wünscht sich,
dass ich kriege ein E-Mail-Match. Das ist wirklich eine einzige mögliche Chance. Und ich glaube, bis wann ich das nicht bekomme, ich würde, könnte sein, warten auf diese E-Mail. Aber nicht so vielleicht sensibel wie jetzt, weil Zeit macht sein Ding. Ne? Man wird ruhiger, ich bin jetzt viel ruhiger. Vielleicht will ich auch aufgeben, endlich mal Ruhe finden, Frieden finden, aber geht nicht. Es ist stärker als ich selbst.
Nach unseren Recherchen spricht alles dafür, dass Sanellas Schwester damals nach der Geburt tatsächlich gestorben ist. Am 30. Mai 1985, 20 Minuten nach der Geburt. Ich wünsche Sanella und ihrer Mutter so sehr, dass das Ende unserer gemeinsamen Suche für sie ein Anfang sein kann, ihren Frieden zu finden. Auch ohne weitere Antworten. Sanellas Schwester ist ein ARD-Podcast, produziert vom SWR. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn bewertet und weiterempfehlt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Host bin ich, Judith Brose. Die Folgen habe ich zusammen mit Kirsten Tromnau recherchiert und geschrieben. Wir sind beide von der SWR-Recherche-Unit. Dabei haben uns unterstützt Tanja Topic, Asim Kurtic, Jessica Pupowek. Redaktion und Dramaturgie von Steffi Fetz und Joschka Moravec. Redaktionelle Abnahme Adrian Peter. Produziert hat diesen Podcast Axel Höfel. Übersetzt haben Irina Markovic und Michael Resanovic. Distribution von Wiener Nguyen und Anna Wamsler-Hinsch. Sprachregie hat Nicole Paulsen geführt. Die Titelmusik kommt von Markus Nolten. Das Cover hat Anna Glimm gestaltet. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Aufnahmeleitung Natascha Schulteis. Fact-Checking von der Hauptabteilung Information, Dokumentation, Archive. Juristische Beratung von Silvia Geithner. Vielen Dank an Marc Bürkle, Thomas Aders, Jakob Baumer, Andrea Bär, Florian Bieber, Johannes Bischofberger, Sanja Blasiewicz, Gabi Böhne, Lena Brinkmann, Matthias Ebert, Berfin Günesch, Clara Hofmann, Christopher Jänert, Joanna Jeschke, Katja Jorwitz, Lene Necke, Silke Pfeiffer, Pamina Rosenthal, Henriette Schröers, Giuseppa Spatola, Alexander Stenzel, Markus Volland und Monika Weingart. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp.
Birds flying high, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
Hallo, ich bin Jagoda Marinic und ich hoste den Podcast Freiheit Deluxe. Alle 14 Tage treffe ich hier Menschen, die mich faszinieren, die mich inspiriert haben und denen es gelungen ist, wichtige Freiheitsfragen zum Thema zu machen. Warum tun sie das eigentlich? Was bedeutet ihnen Freiheit?
Ob ein deutscher Staatsbürger jetzt seit 2 Jahren deutscher Staatsbürger ist oder seit 4 Tagen, das ist egal.
Also Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 + 2 = 4 ist.
Ich meine, dieser tägliche Kampf beim Filmemachen ist tatsächlich die Freiheit zu schützen.
Jeder meiner Gäste bringt am Anfang ein Zitat über das Thema Freiheit mit, das ich nicht kenne. Von da aus sprechen wir dann über das Leben meiner Gäste, über ihren Blick auf Deutschland, die Liebe, die Welt, ihre Arbeit, was auch immer in der aktuellen Woche wichtig ist. Wie viel würdet ihr tun, um die Freiheit zu verteidigen, frage ich meine Gäste. Seid dabei, hört zu und findet heraus, was Freiheit für euch bedeutet.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Freiheit Deluxe, jeden zweiten Freitag in der App ARD Sounds.